Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Stefanie Wöhl mit dem Titel »Die Krise der repräsentativen Demokratie in der Europäischen Union«, ein Vortrag, der im Rahmen der vom Institut für Wissenschaft und Kunst veranstalteten Tagung »Postdemokratie und die Verleugnung des Politischen« im November 2012 in Wien gehalten wurde. Das Konzept der Tagung ging davon aus, dass sich die Demokratie gegenwärtig seit längerem in einer Krise befindet, und zwar als Lebensform, als institutionelle Struktur und als normativer Anspruch. Zwei sich ergänzende Tendenzen bestimmen die Lage der Demokratie in den westlichen Gesellschaften zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die auch politische Globalisierung und die veränderte Rolle des Staates. Relevante politische Entscheidungen werden immer weniger von demokratisch legitimierten Institutionen getroffen, sondern von überstaatlichen Bürokratien, Verhandlungsgremien und Netzwerken. Gleichzeitig tritt der Staat auch intern Entscheidungskompetenzen an andere gesellschaftliche Teilsysteme wie Wirtschaft und Recht ab. Die Politik scheint sich zu einem größeren Teil nur noch von den Finanzmärkten bestimmen zu lassen, und zwar nicht erst seit der sogenannten Finanzkrise. Der Abbau des Sozialstaates und die Einschränkung von Möglichkeiten politischer Partizipation werden mit der Notwendigkeit legitimiert, das Vertrauen der Finanzmärkte zu gewinnen. Immer weitere gesellschaftliche Bereiche werden einer zunehmenden Ökonomisierung unterworfen. Dem steht eine Aufrüstung des Staates im Bereich der Sicherheit, zum Beispiel an den EU-Außengrenzen gegenüber, und damit auch eine Law-and-Order-Politik, die die Politik aus der Sicht mancher Beobachter immer mehr als eine Art von Polizeiarbeit erscheinen lässt. Vor dem Hintergrund dieser Situation konnten und können Autoren wie Sigmund Baumann von der Bedeutungslosigkeit heutiger Politik, Cornelius Castoriadis von der kompletten Atrophie der politischen Einbildungskraft, Chantal Mouffe von der Verleugnung des Politischen, Jacques Rancière und Colin Crouch von Postdemokratie oder Jürgen Habermas von einer postdemokratischen Herrschaftsausübung sprechen. Für manche Theoretiker scheint es insofern gerechtfertigt, die heutige Zeit insgesamt als eine postpolitische, zumindest nachdemokratische bzw. postdemokratische zu kennzeichnen. Einige von den gerade genannten, wie zum Beispiel Castoriadis, Mouffe oder Rancière, werden nun oft zum politischen Denken der radikalen Demokratie gezählt, beziehungsweise zu einer radikalen Demokratietheorie. Dessen politischer wie philosophischer Beitrag richtet sich darauf, eine Demokratietheorie zu formulieren, die der Legitimationskrise westlicher Demokratien Rechnung trägt. Dieses Denken wurde dabei mit verschiedenen Adjektiven versehen, wie zum Beispiel poststrukturalistisch, postmarxistisch, antiessentialistisch oder postfundationalistisch. Andere Autoren, die zu diesem Denken gezählt werden, sind zum Beispiel Claude Lefort, Ernesto Laclau, Etienne Balibar oder zum Beispiel auch Judith Butler oder Jacques Derrida. Das Konzept der Tagung sah nun vor, Philosophen und Politikwissenschaftler, die zu diesen Autoren arbeiten, mit der Zeitdiagnose der Postdemokratie bzw. der Verleugnung des Politischen zu konfrontieren. Denn in Bezug auf diese Zeitdiagnose stellten sich verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, welche Zugänge gibt es zu dieser Diagnose, was bedeutet überhaupt diese Diagnose, wie weit trägt sie, wie weit macht sie Sinn, was exkludiert sie, was bringt sie zum Vorschein, was übergeht sie, handelt es sich dabei nur um einen neuen Verfallsdiskurs oder muss die Diagnose differenziert werden? Stefanie Wöhl hat vor diesem Hintergrund einen Vortrag zur Krise der repräsentativen Demokratie in der Europäischen Union gehalten. Bevor Sie nun diesen Vortrag hören können, möchte ich noch kurz Stefanie Wöhl vorstellen. Stefanie Wöhl ist derzeit Research Fellow in der Einstein Research Group von Nancy Fraser zum Thema Krise der amerikanischen Demokratie am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Zuvor war sie wissenschaftliche Assistentin und stellvertretende Institutsleiterin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Demokratie und Staatstheorie, vor allem auch aus gender-theoretischer Perspektive, und gegenwärtig vor allem die demokratiepolitischen Herausforderungen der globalen Wirtschaftskrise, vor allem in Bezug auf die EU. Von ihren Publikationen möchte ich nur einige wenige nennen. 2011 der Artikel »Die politische Rationalität des Neoliberalismus – eine demokratietheoretische Betrachtung im Anschluss an Wendy Brown«, ein Artikel, der in der österreichischen Zeitschrift für Politikwissenschaft erschienen ist. Dann 2012 der Artikel »Occupy Wall Street – Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf demokratische Repräsentation und politische Partizipation«. Das ist in einem Sammelband mit dem Titel »Politische Partizipation jenseits der Konventionen« im VS-Verlag erschienen. Und der Artikel »Die Krise der repräsentativen Demokratie in Europa«, der in der Jubiläumsausgabe des Forschungsjournals »Neue soziale Bewegungen« erschienen ist. Zwei Sammelbände seien auch noch erwähnt. Einen, den sie zusammen mit Jens Wissel herausgegeben hat, mit dem Titel »Staatstheorie vor neuen Herausforderungen«. Der ist im Verlag Westfälisches Dampfboot 2008 erschienen. Und dann noch ein Sammelband »Staat und Geschlecht – Grundlagen und aktuelle Herausforderungen feministischer Staatstheorie«, den sie zusammen mit Gundula Ludwig und Birgit Sauer bei Nomos 2009 herausgegeben hat. Hören Sie nun nach einem ersten Musikstück den Vortrag von Stefanie Wöhl.
Predicted deal. Now we shall overcome. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich werde sprechen über die Krise der repräsentativen Demokratie in Europa und habe das Ganze jetzt eher nochmal auf demokratietheoretische Fragen und politikfeldbezogene Reflexionen zugeschnitten, weil der Vortrag doch zuerst sehr konkret policy-orientiert war. Ich habe versucht, das nochmal ein bisschen mehr demokratietheoretisch einzubetten, auch hier, also auch im Sinne der Tagung. Ja. Also wenn gegenwärtig über verschiedene Dimensionen von Postdemokratie diskutiert wird, dann bezieht sich dies ja oft auf den empirischen Sachverhalt, dass zum Beispiel in den repräsentativen Demokratien westlicher Nationalstaaten Grundfunktionen liberal-demokratischer Institutionen gefährdet seien. Und zum Beispiel sogenannte konventionelle Partizipationsmuster, wie man das in der Politikwissenschaft nennt, wie etwa die Mitgliedschaft in Parteien, schwindet und die Entscheidungsbefugnisse von Parlamenten zum Teil in externe Expertengremien ausgelagert werden. Zumeist werden damit bestimmte Verfallstendenzen beschrieben, die von einem liberalen Idealzustand von bürgerlicher Demokratie und einer realen demokratischen Beratungsbefugnis von Parlamenten ausgehen. Meines Erachtens muss jedoch der Rückgang demokratischer Entscheidungsbefugnisse in liberalen Demokratien während der derzeitigen Finanzkrise in einem kapitalismustheoretischen Zusammenhang thematisiert werden und Demokratie als Herrschaft des Volkes in diesem globalen Zusammenhang auch neu diskutiert werden. Das würde ich gerne heute Abend mit euch und Ihnen hier tun. Ich möchte deswegen im Folgenden anhand des Spannungsfeldes zwischen den supranationalen Institutionen der Europäischen Union als ein Beispiel und deren zunehmenden nicht-demokratischen Tendenzen sowie anhand ausgewählter politischer Prozesse nationalstaatlicher Demokratien das diskutieren. Und dafür werde ich zuerst eine kurze Reflexion des Krisenbegriffes voranstellen, um dann zweitens die derzeitigen ökonomischen Krisenentwicklungen und ihre exekutiv orientierten politischen Regulierungen vor diesem Hintergrund näher zu betrachten. Anschließend werde ich dann drittens Protest in der Demokratie in diesem Zusammenhang verorten, wie wir es eben auch schon mit den Indignados und Occupy Wall Street andiskutiert haben, um abschließend viertens dann, und das ist eigentlich der Hauptteil nochmal zusammenfassend, sieben Dimensionen einer grundlegenden Krisenhaftigkeit der Demokratie zusammenfassend zu betrachten. Meine These in diesem Zusammenhang ist, dass diese verschiedenen Dimensionen von Krisenhaftigkeit, von Demokratie in ihrem Zusammenwirken derzeit weitere Entdemokratisierungsprozesse auslösen und eine weitere Schwächung repräsentativer Funktionen, und ich rede immer von westlich-liberalen Demokratien, ja, herbeiführen und somit der systemische Widerspruch zwischen demokratisch handelnden Akteurinnen und nicht demokratisch handelnden kapitalistischen Akteuren, um es mal kurz zu fassen, also der systemische Widerspruch zwischen Kapitalismus und Demokratie in der Krise erneut, also damit auch deutlich hervortritt. Kommen wir jedoch zuerst auf den Krisenbegriff selbst zu sprechen, mit dem ich jetzt anfangen möchte, nämlich Krise als normativen Bestandteil von Demokratie eigentlich zu beschreiben. Das heißt, um welche Krise handelt es sich eigentlich? Die derzeit in der Postdemokratie-Debatte viel diskutierte These, dass die liberale Form repräsentativer Demokratie in der Krise sei, ist historisch im Prinzip ja nicht neu. Seit den 60er Jahren wurde immer wieder über die Krisenhaftigkeit der liberalen Demokratie debattiert. Die Krisenhaftigkeit der Demokratie in ihrer jeweiligen historischen Ausgestaltung ist daher eigentlich immer schon Bestandteil der Debatte über Demokratie, auch schon seit der Antike im Grunde. Ende der 90er Jahre, also aus politikwissenschaftlicher Perspektive jetzt im engeren Sinne, wurde die wissenschaftliche Auseinandersetzung über die Krise der Demokratie, die bereits damals an verschiedenen Faktoren festgemacht wurde, erneut aufgegriffen und nun natürlich in der Postdemokratie-Debatte weitergeführt. Der griechische Wortstamm des Wortes Krise, krinein, griechisch für entscheiden, kommt dem Herrschaftsbegriff im zweiten Teil des Wortes Demokratie, Grazie, Herrschaft oder Herrschen, natürlich auch sehr nahe, wenn es darum geht, dass Demokratie bedeutet, permanent verfahrensgültige, legitimierte Entscheidungen zu treffen. Krise scheint also allein schon begrifflich dem Demokratiebegriff nahe zu stehen. Der Krisenbegriff ist dabei selbst stark normativ geprägt oder besetzt, wie bereits Jürgen Habermas 1973 in seinem frühen Aufsatz zu den Legitimationsproblemen im Spätkapitalismus ja anmerkte. Eine Krise, so Habermas, mit politischer, ökonomischer oder sozialer Indikation impliziert immer Widersprüchlichkeiten und ein Aufbrechen bisheriger Wirtschaftszyklen, demokratischer Institutionen sowie eine Infragestellung von Machtverhältnissen oder bestehenden identitären Vorstellungen. Dass die jetzigen Krisenphänomene, wie zum Beispiel eben erwähnt die sinkende Wahlbeteiligung, Proteste und zunehmender Populismus in der liberalen repräsentativen Demokratie die jeweilige Entfaltung einer grundlegenden Krisenhaftigkeit sind, die in vielfältiger Weise die Demokratie als Herrschaftsform durchzieht, muss also in der Analyse der Krisenförmigkeit repräsentativer Demokratien daher auch Beachtung finden. Sie sind wesentliche Bestandteile der Krise repräsentativer Demokratie. Ich betone das auch deswegen so, weil ich nachher noch auf Protestbewegungen zu sprechen komme. Ja. Sie gehören zu den jeweils unterschiedlichen Dimensionen einer grundlegenden Krisenhaftigkeit von Demokratie und zu Entdemokratisierungsprozessen, die in der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise zudem besonders hervortreten. Auf diese und andere Dimensionen von Krisenhaftigkeit möchte ich jetzt dann im zweiten Teil näher eingehen und erläutern, warum die repräsentative liberale Demokratie in der jetzigen Finanzkrise erneut vor grundlegenden Herausforderungen steht und der Begriff Postdemokratie die verschiedenen Dimensionen von Krisenhaftigkeit nicht differenziert genug und vor allem vielleicht auch ungenau erfasst, meines Erachtens. Denn demokratierelevant werden die verschiedenen Krisendimensionen, besonders dann, wenn zunehmend einseitig exekutiv und fast schon autoritär orientiert regiert wird und auch die parlamentarische Öffentlichkeit minimiert wird und somit das liberale Demokratieverständnis unter neoliberalen Austeritätspolitiken selbst zur Disposition steht eigentlich.
Im Bau sie kapitulieren. müssen kapitulieren. Alle, die uns deprimieren, sie müssen kapitulieren. Lasst uns an alle appellieren. Wir müssen kapitulieren. Kapitulation. Oh, Kapitulation. Oh, Kapitulation. Oh, Kapitulation.
Okay, kommen wir zum zweiten Teil. Und da möchte ich jetzt näher auf die ökonomischen Krisenentwicklungen eingehen und die Rolle, die die Exekutive im Sinne der liberalen Gewaltenteilung dabei auch spielt. Ja? Um also meine These, dass die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise die parlamentarische repräsentative Demokratie in grundlegenden Funktionen gefährdet, zu fundieren, braucht es eine Antwort auf die Frage, inwiefern und warum gerade jetzt etwas sichtbar wird, das vorher nicht in gleicher Weise, sagen wir mal, artikulierbar war. Nämlich die Spannung zwischen den systemischen Problemen, die dem finanzmarktbezogenen Kapitalismus inhärent sind, und denen die westlichen liberalen repräsentativen Demokratien aktuell in ihrer politischen Form nur begrenzt oder eben exekutiv entgegenwirken. In diesem Prozess der politischen und ökonomischen Krisenbewältigung greifen die nationalstaatlichen Repräsentantinnen weiterhin gern auf Expertenmeinungen zurück oder bedienen sich exekutiv orientierter Maßnahmen, indem zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union neue Formen von ökonomischen sogenannten Governance-Prozessen zwar durch das Europäische Parlament abgestimmt werden, dem Europäischen Parlament in der Folge, aber keine weiteren Rechte der Mitbestimmung eingeräumt werden. Über diese verabschiedeten Richtlinien und Verordnungen, die eben rechtsverbindlich sind, politisch bei Bedarf auch neu zu entscheiden. Nun ist natürlich gerade die Europäische Union in ihrem institutionellen Gefüge weit davon entfernt, eben einer nationalstaatlichen repräsentativen Demokratie nahezukommen. Ich finde jedoch, sie kann als Beispiel herangezogen werden, warum auch die nationalstaatlichen repräsentativen Demokratien derzeit, und das ist in einigen Fällen ja offensichtlich, vor grundlegenden demokratiepolitischen Herausforderungen stehen. Und ich gehe nochmal auf ein Beispiel ganz konkret ein und erläutere das ein bisschen, damit es ein bisschen plastischer wird auch nochmal. Ja? Eine Form dieser neuen ökonomischen Governance-Prozesse in der EU ist nämlich zum Beispiel das sogenannte Sixpack. Mit diesem seit Ende September 2011 rechtskräftigen Paket aus 6 rechtsverbindlichen Rechtsakten wird der in Europa bestehende Stabilitäts- und Wachstumspakt, und vielleicht kann ich dazu noch später was sagen, gestärkt und durch ein Verfahren zur wettbewerbsorientierten Restrukturierung ergänzt. Das heißt, die Europäische Kommission, also die Exekutive, will so im Bündnis mit den Staats- und Regierungschefs den Stabilitäts- und Wachstumspakt durch ein bestimmtes Verfahren zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte, wie sie es nennen, ergänzen und entsprechende Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Mitgliedstaaten deswegen auch regeln verbindlich. Also das ist das, was wir sozusagen jetzt mit dieser Schuldenbremse, die eingeführt worden ist, aber dieses Sixpack betrifft nochmal andere Dimensionen davon. Ja, vielleicht das habt ihr das in den Medien ein bisschen mitbekommen. Darüber hinaus, und das ist demokratiepolitisch wichtig, wird die Rolle der Europäischen Kommission in den entsprechenden Verfahren aufgewertet. In Zukunft sollen nämlich die Brüsseler Exekutive Entscheidungen, insbesondere auch die Verhängung von Sanktionen gegenüber den Mitgliedstaaten, faktisch alleine treffen können durch ein neues sozusagen Reverse Majority Rule. Das heißt, dass dieses Verfahren vorsieht, dass Vorschläge der Europäischen Kommission als angenommen gelten, wenn sie nicht innerhalb von 10 Tagen vom Europäischen Rat mit einem Veto verhindert werden. Das heißt, also der Europäische Rat nochmal besteht halt sozusagen aus einzelnen Vertretern der Mitgliedstaaten, ja, nochmal so zur Erinnerung. Mit dem Argument, ist also schnell und effektiv handlungsfähig zu bleiben während der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise, werden so aber auch demokratische Entscheidungsprozesse eingeschränkt, da diese 10-Tage-Frist natürlich sehr kurz ist für Prüfung und ein eventuelles Veto des Europäischen Rates und auch kaum realisierbar erscheint. Und das Europäische Parlament ist an diesem Prozess sowieso schon gar nicht mehr beteiligt. Ja. Gleichzeitig, und das ist jetzt die Ebene der Nationalstaaten, werden dort in den Nationalstaaten die Proteste der Bevölkerung gegen diese austeritätsbezogenen Politikvorgaben auf EU-Ebene, wie wir vor allen Dingen in Spanien und Griechenland sehen, und auch in Portugal, mit rein exekutiven Mitteln begegnet. Und da möchte ich ein Beispiel nennen, nämlich der spanische Innenminister hat in einem Gesetzesentwurf von Anfang April 2012 vorgesehen, nämlich, dass gewalttätige Proteste und Ausschreitungen in Spanien möglichst verhindern werden sollen. Und ich zitiere, ein im Parlament eingebrachter Gesetzesentwurf sieht Strafen für die Organisatoren gewalttätiger Ausschreitungen vor. Mindestens 2 Jahre Gefängnis will der Politiker der PP, also Fernández Díaz, der Innenminister, zudem für die Anstiftung zur Störung der öffentlichen Ordnung durch Medien oder soziale Netzwerke durchsetzen. Der Minister warnt vor, Zitat, Gewalt in großem Ausmaße, die mit, Zitat, Techniken der Stadtguerilla organisiert werde. So, soweit der Standard. Und der umstrittene katalonische Innenminister hofft daraus, und auch ein Zitat, dass, Zitat, die Leute mehr Angst vor dem System haben und deshalb nicht mehr so wagemütig sind, öffentlich zu protestieren. Zitat Ende. Angesichts der durchgesetzten Sparmaßnahmen in Spanien ist es natürlich höchst aufschlussreich, wenn sich ein politischer Repräsentant öffentlich wünscht, dass die Leute mehr Angst vor dem System haben sollen. Das demokratische, liberal-bürgerliche Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wird so natürlich grundsätzlich in Frage gestellt eigentlich. Regierungsverantwortliche greifen zudem in der derzeitigen Wirtschaftskrise, die mittlerweile ja nicht nur diskursiv zu einer Staatsschuldenkrise geworden ist, gerne auf die Notwendigkeit und die Begründung des schnellen Handelnsmüssens zurück. Da sonst natürlich die Finanzmärkte nicht befriedet würden und es somit durch Ratingagenturen noch schneller zur Abstufung einzelner Länderbonitäten kommen würde. Diese Logik angeblicher Sachzwänge, die immer schon den Interessen der Finanzmärkte hinterhereilt und somit quasi den systemischen Widerspruch zwischen Demokratie und Finanzmärkten in der Finanzkrise aufrechterhält, erfordere für die parlamentarische Mitbestimmung, und das in den Worten der deutschen Bundeskanzlerin Merkel, einmal ein Zitat, Zitat Merkel, wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine parlamentarische Demokratie. Und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments. Und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Also, dass sich auf den Märkten die entsprechenden Signale auch ergeben. Zitat Ende. Diese marktkonforme politische Logik und politische Rationalität des Regierens durchzieht ja mittlerweile Teile der Exekutive und des öffentlichen parteipolitischen Elitediskurses, ohne dabei das eigene Demokratieverständnis oder die Legitimität ihrer Argumente in Frage zu stellen. Diese marktorientierten Tendenzen und politische Rationalität, wie ich das auch nennen würde im Anschluss an Foucault, des exekutivorientierten Regierens sind derzeit ein deutlich hervortretendes Symptom und meines Erachtens auch Bestandteil der Krise der liberalen Demokratie. Und um ein weiteres Beispiel zu nennen, wenn zudem die Judikative, die Legislative in ihrer parlamentarischen Form und als wesentlicher Bestandteil der Gewaltenteilung in der liberalen Demokratie verteidigt, wie wir anhand eines Bundesverfassungsgerichtsurteils jetzt im September 2012 gerade gesehen haben, dazu sage ich gleich noch was, dann besteht die Krise der repräsentativen Demokratie noch nicht darin, dass die Gefahr läuft, die ursprünglichen Aufgaben ihrer politischen Institutionen an sich zu gefährden, sondern eher darin, dass sich eine marktkonforme Logik auch in der Judikative durchsetzt, also wie gerade eben in diesem Urteil, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, 2012, jetzt im September vom Bundesverfassungsgericht, wo alle ja auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Fiskalvertrag das beobachtet haben. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, dass sozusagen die Gewaltenteilung zwar erhalten bleibt, weil die Institutionen der Demokratie ihre jeweiligen Funktionen noch wahrnehmen, es aber sozusagen die problematische Dimension des Fiskalvertrages, die eine rein auf den Markt und auf Wettbewerb orientierte ökonomische Rationalität beinhaltet, vom Gericht überhaupt nicht detailliert in dem Sinne öffentlich in Frage gestellt worden ist. Demokratietheoretikerin wie Wendy Brown weisen deshalb zu Recht darauf hin, dass wesentliche Institutionen der liberalen Demokratie zum Teil bereits von einer Marktlogik durchdrungen sind. Dies würde bedeuten, dass die Institutionen der liberalen Demokratie nicht mehr unabhängig von dieser Marktrationalität sind und in dieser Hinsicht nicht mehr in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen würden. Hinzu kommt, dass soziale Grundrechte in einigen Ländern zunehmend gefährdet werden, weil unter anderem natürlich die Arbeitslosigkeit so stark gestiegen ist in Spanien, Portugal und Griechenland und die vorgegebenen Austeritätsmaßnahmen keinen alternativen Weg zur Lösung der nationalen Haushaltsdefizite ermöglichen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie die nachfolgenden Regelungen, wie zum Beispiel das Sixpack, sind weiterhin rein wettbewerbsorientiert und auf diese Marktrationalität hin gestaltet und geben eben nur monetäre Konvergenzkriterien und Stabilitätskriterien vor innerhalb der EU. Die demokratische Konsenserzeugung kann aufgrund dieser Kriterien und der strikten Austeritätsprogramme in eben den von der Finanzkrise besonders hart betroffenen Ländern nicht mehr mehrheitlich unbedingt aufrechterhalten werden und die soziale Krise von Arbeitsplatzverlusten natürlich auch nicht abfedern. Im Gegenteil, die seit 2008 erfolgte Problemverschiebung von einer Finanz- zu einer sogenannten Staatsschuldenkrise macht demokratische Staaten nun haftbar für Privatbanken und sozialisiert ja das sogenannte Systemrisiko.
Wir sind viele Zustände, die jeder kennt. So etwas wie ein guter Rat. Wer ich sagt, hat noch nichts gesagt. 10.000 Dinge auf einmal. Uns gegenseitig einfach nah. Pflanze, Tier und Mineral. Unsere Seele, Pfeil und Blitz und Raum. Dabei kennen wir uns kaum. Wir sind blind und taub und stumm. Nichts als Quatsch und Wucherung. In uns, um uns, um uns herum. Wir sind die Welt, die dumpf entsteht. Der Wind, der sich beständig dreht. Das Lied, das sich von selber singt. Weil wir vergessen, dass wir Menschen sind. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir sind viele.
Kommen wir also zum dritten Teil, den ich jetzt auch einführen möchte, nämlich zu dem Thema Protest in der Demokratie in diesem Zusammenhang. Dass einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich derzeit also in einer Krise ihrer repräsentativen Demokratie befinden, lässt sich eben noch nicht allein mit den eben angeführten Beispielen meines Erachtens begründen. Auch die im letzten Jahr begonnenen internationalen Proteste von Occupy Wall Street und von den Indignados weisen aber darauf hin, dass das repräsentative System der liberalen Demokratie eben nicht mehr unbedingt die Mehrheit der Bevölkerungsinteressen spiegelt. Seitens der Protestierenden wurde und wird auch die nicht vorhandene Repräsentation und die nicht mehr gewollte liberale Idee der Repräsentation in den Demonstrationen und Platzbesetzungen ja immer wieder hingewiesen. Das Volk sozusagen werde nicht mehr repräsentiert und will auch nicht in solch einer Form der Repräsentation repräsentiert werden, jedenfalls der Anteil der Bevölkerung, der sich sozusagen schon in der sozialen Abwärtsspirale befindet. Das heißt auch, die als angebliche Sachzwang notwendig argumentierten Kürzungen im öffentlichen Sektor und in Arbeitsverhältnissen eben nicht einfach hinzunehmen und die Arbeitsmärkte und demokratische Verfahren eben nicht von den Finanzmärkten abhängig zu machen. Es geht also diesen Protestbewegungen, das haben wir eben kurz schon andiskutiert, darum, Demokratisierungsprozesse einzufordern, die eben von den politischen Repräsentantinnen eben nicht mehr zu deren Gunsten wahrgenommen wird. Und das ist ja auch sozusagen mit der Occupy-Bewegung in den USA passiert, dass man nun eben diese zunehmende Gruppe von sozial Prekarisierten auch innerhalb der Europäischen Union eben und auch in den USA, dass die darauf hinweisen, dass sie selbst einerseits von den politischen Repräsentanten, aber auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie den Gewerkschaften zum Teil eben nicht mehr repräsentiert werden. Okay, kommen wir abschließend also zum vierten Punkt und letzten Punkt, den sogenannten sieben Dimensionen von Krisenhaftigkeit Demokratie, die wir vielleicht noch diskutieren können dann. Kommen wir also zurück zu der Reflexion, dass die liberale repräsentative Demokratie immer schon krisenförmig ist. Sie lässt sich dann nämlich in erster Dimension als permanent krisenhaft beschreiben, weil sie generell Entscheidungsdruck für alle Wahlberechtigten und deren politische Repräsentantinnen bedeutet. Daraus folgt demokratietheoretisch, dass es nicht darum gehen kann, die Krisenhaftigkeit der Demokratie an sich zu überwinden, denn das wäre das Ende der Demokratie als unendliche Aufgabe, wie auch Derrida schon sagte. Die Demokratie lässt sich in einer zweiten Dimension als krisenhaft beschreiben, weil eben die Gesellschaftsstruktur und die Ökonomie sich einerseits schneller verändert haben, als die politische, institutionelle Struktur der liberalen Demokratie diese Systemwidersprüche zwischen eben nicht demokratisch agierenden ökonomischen Akteurinnen einerseits und dem demokratischen politischen System andererseits demokratisch, also dass die Demokratie, also die liberale Demokratie, das demokratisch aufgreifen und dementsprechend neue Partizipationsformen in den unterschiedlichen Systemen entwickeln könnte. Das heißt, es gibt auch eine allein am Tempo der gesellschaftlichen und sozioökonomischen Veränderungen im 20. Jahrhundert festzumachende Repräsentationskrise, die sich eben seit den 60er Jahren meines Erachtens politisch als Problematisierung eben dieser Repräsentation bzw. nicht realisierter Repräsentation in verschiedenen sozialen Bewegungen artikuliert hat. Gleichzeitig ist natürlich Repräsentation nicht die Lösung, sondern eben Teil des Problems und insofern meines Erachtens die dritte Dimension von Krisenhaftigkeit der repräsentativen Demokratie. Denn wie soll verhindert werden, dass auch in Zukunft eben nur die gehört werden, die die Macht haben zu sprechen und somit repräsentiert zu werden? Das Problem der Nichtrepräsentation von marginalisierten Interessen in liberalen Demokratien wird ja schon lange seitens postkolonialer und feministischer Theoretikerinnen und verschiedenen Frauenbewegungen in Frage gestellt und hervorgehoben. Und auch liberale Frauenbewegungen heben dieses Problem ja schon seit 150 Jahren immer wieder hervor und stellen das sozusagen dieses Repräsentationsverständnis in Frage. Das heißt, die liberale Demokratie ist historisch immer schon von spezifischen Ausschlüssen geprägt, sei es durch die mangelnde Repräsentation bestimmter Interessen von sozial Marginalisierten oder der mangelnden Repräsentation der Interessen von denjenigen, die eben mit sozialen Reproduktionsleistungen beschäftigt sind. Das bestehende ökonomische System gesellschaftlicher, geschlechtsspezifischer oder auch anderer, weiterer Kategorien spezifischer Arbeitsteilung müsste natürlich dafür stark verändert werden. Insofern ist auch die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise zumindest aus heuristischen Gründen, so zynisch das vielleicht auch klingen mag, interessant oder bemerkenswert, denn sie macht offensichtlich, dass die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse so gestaltet sind, dass die im 20. Jahrhundert entstandenen Repräsentationsformen der Demokratie nicht ausreichen, um den systemischen Problemen des Kapitalismus zu begegnen. Das mag vielleicht ein alter Konsens schon sein. Ja. Die Krise der repräsentativen Demokratie wird aber dann virulent, wenn die Herrschaftsträger, also das Volk, aufgrund der ökonomischen Krisenverschärfung nicht einmal mehr über die materiellen Ressourcen verfügen, sich selbst zu beherrschen, wie wir derzeit auch in Spanien und Griechenland sehen. Demokratiewirksam wird dies natürlich dann, wenn die Kritikfähigkeit der Bevölkerung nicht nur zu Protest, sondern leider auch zu Rechtsextremismus führt, wie wir in Griechenland auch gerade sehen. In dieser Situation lässt sich dann eine vierte Dimension der Krisenhaftigkeit von Demokratie festmachen, die eben in der Verminderung sozialer Rechte besteht. Und diese sind in ihren Auswirkungen natürlich insgesamt unberechenbar und können natürlich im Zulauf zu weiteren, also rechtsextremen Parteien führen oder eben zu neuen Formen von Populismus. Das Ringen um die Demokratie als politische, also als Form politischer Herrschaft in Zeiten, wo der ökonomische Kapitalkreislauf so unterschiedliche, jedoch von einer abhängigen Märkte geschaffen hat, führt zudem auch dazu, dass das Wissen um diese Verschränkung und das Nichtwissen um ihre gegenseitigen spezifischen Auswirkungen zudem zu einer Form von Expertentum in der Demokratie geführt hat, sodass diese Expertinnen und Experten mittlerweile ja als legitime Entscheidungsfinder fungieren, wenn es um demokratisches Regieren geht, wie wir zum Beispiel auch in Italien sehen. Und dies lässt sich, und damit komme ich auch schon fast zum Schluss, als fünfte Dimension der Krise der repräsentativen Demokratie begreifen. Denn der Status des technokratischen Experten folgt ja nicht einem demokratischen Prinzip von Beteiligung, sondern ist an sich schon eine hierarchische Figur, selbst wenn sie demokratisch legitimiert eingesetzt worden ist. Die sechste Dimension von Krisenhaftigkeit liegt daher meines Erachtens im exekutiv orientierten Regieren und dem damit verbundenen möglichen Schwinden von parlamentarischen Öffentlichkeiten. Seien sie nun nationalstaatlich oder eben auf supranationaler Ebene der Europäischen Union angelegt. Zudem wird, und das ist die letzte Dimension und die siebte Dimension von Krisenhaftigkeit der Demokratie, eine auf Sachzwänge hin orientierte marktkonforme politische Rationalität und das Politische im Sinne eines Primats der Politik und die Möglichkeiten, öffentlich und auf längere Dauer über politische Probleme zu diskutieren, in Frage gestellt. So werden in der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise die schnellen Handlungsoptionen der Finanzmärkte auf die Form der liberalen Demokratie selbst übertragen und dabei oft nicht gefragt, ob dies normativ wünschenswert noch politisch legitim sei. Und diese sieben Dimensionen sind eigentlich das, meines Erachtens, was momentan die Krisenhaftigkeit der repräsentativen liberalen Demokratie prägen. Und die Frage wäre jetzt natürlich zum Abschluss, was heißt das für eine Debatte um Postdemokratie und wie diese weiterzuführen wäre? Und vor allen Dingen ist es natürlich nicht nur demokratietheoretisch momentan relevant, darüber zu diskutieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das waren die philosophischen Brocken. Heute stand auf dem Programm ein Vortrag von Stephanie Wöhl mit dem Titel »Die Krise der repräsentativen Demokratie in der Europäischen Union«, den sie bei der Tagung mit dem Titel »Postdemokratie und die Verleugnung des Politischen« im November 2012 in Wien gehalten hatte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.